Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag, liebe immer zahlreicher werdende Hörer. Heute ist Sonntag, der 28. Januar 2024 und hier ist wieder die warme Radiostimme, die im neuesten Heft des Fokus in den Dreck getreten wird. Denn die Kollegen vom Fokus haben herausgefunden, dass der Kontrafunk zu einem bunten Biotop an rechtsextremen Medien gehört. Das steht wörtlich so da. Und vielleicht ist diese Art von Journalismus ein Grund, warum die Auflagen und Leserzahlen von Fokus und Spiegel immer weiter abstürzen. -13,6% beim Spiegel im letzten Quartal wurde gerade gemeldet. Aber zum Dank für diese großartige Werbung auf 4 Fokusseiten greifen wir den Kollegen unter die Arme und fördern den Verkauf. Wir haben einen Stapel Fokushefte zum vollen Preis im Handel erworben und in unseren Shop gestellt und Sie, liebe Fans, nationalistischer Wortführer, das steht auch so da und damit bin ich gemeint, Sie können dieses exquisite Elaborat mit dem Titel Hetze und Headlines, abgekürzt HEHE, unter shop.kontrafunk.radio ordern. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht. So, und jetzt kommen wir erstmal zur Werbung. Die Firma Frerotech ist ein kleiner mittelständischer Betrieb in Quedlinburg, der Werkstoffe mit großer Präzision bearbeitet. Egal, ob es um Fräsen, Drehen, Schleifen, Zerspanen oder Erodieren geht und egal, welche Stückzahlen gebraucht werden, Frerotech erfüllt auch die speziellsten Kundenwünsche flexibel und in höchster Qualität und auch noch pünktlich, wie vereinbart. Nähere Informationen stehen im Internet unter frerotech.de. Tech, das Tech wird hinten mit C geschrieben, .de. Lassen Sie sich ein Angebot machen und gerade weil Kleinserienfertigung deren Spezialität ist, probieren Sie Frerotech doch einfach mal aus. Zur Diskussion in der Sonntagsrunde begrüße ich heute den Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA, Hermann Binkert in Erfurt, den Psychologen und Politologen Alexander Meschnick in Berlin sowie im schönen Appenzell in der Schweiz den Journalisten Stefan Milius. Herzlich willkommen und gleich mal zum schönen Appenzell. Wenn man von der Schweiz aus auf dieses Deutschland schaut, dann kann man eigentlich zum Popcorn greifen, denn diese von der Regierung und ihren Fußtruppen organisierten Medienkampagnen und Massendemonstrationen sind schon sehr sonderbar und in einem Herzland der Demokratie eigentlich unvorstellbar. Vor allem funktioniert ja die Nazi-Keule nicht wirklich in der Schweiz. Aber es gibt dennoch Ähnlichkeiten und Analogien, Stefan. Es gibt ja auch Schmutzkampagnen gegen die SVP.
Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Popcorn. Die Schweizer, die lümmeln sich wirklich gern aufs Sofa mit Popcorn oder Bier und schauen ein bisschen, was die Nachbarn so treiben. Und da bietet Deutschland derzeit sehr viel Stoff. Das Problem ist nur, dass sie früher oder später dann eben die Schweizer auch aufstehen und das Ganze dann nachmachen. Also mit etwas Verzögerung kommen solche Entwicklungen immer auch zu uns. Und das ist schon so eine Dämonisierung wie jetzt im Fall der AfD. Das ist in der Schweiz schwierig, weil die einzig nennenswerte rechtsbürgerliche Kraft, die du erwähnt hast, die SVP, die ist seit vielen Jahren die stärkste politische Kraft, die hat Regierungsverantwortung auf allen Staatsebenen und da wird es schwierig, dir zu unterstellen, die Demokratie unterwandern zu wollen. Aber wir haben diese Tendenzen, ganz aktuell dieser Tage haben sich die jungen Grünen in der Schweiz, die haben sich von Deutschland inspirieren lassen, haben zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus aufgerufen und adressieren da auch ganz ausdrücklich die SVP und die fordern eine Debatte darüber, ob die anderen Parteien weiterhin mit ihr zusammenarbeiten sollen. Da gibt es also Parallelen. Und es gibt auch Parallelen, was die Medienberichterstattung angeht. Die AfD ist in der Schweiz ein großes Thema und auch hier sehr einseitig. Da werden beispielsweise Psychologen befragt, warum so viele Deutsche im Moment die AfD wählen würden, als wäre das so eine Art Krankheitsdiagnose. Oder dann wird dann eben ein kleiner Rückgang bei einer Umfrage, da haben wir heute einen Experten hier in der Runde, 1,5% weniger werden als Absturz der AfD vermeldet. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die rasanten Zugewinne früher der AfD, dass die in der Schweiz ein großes Thema waren. Also wir sind hier keine Insel, was diese Entwicklung angeht.
Also zu diesen Absturzzahlen kommen wir gleich. Du sagtest gerade stärkste Kraft und dann im selben Atemzug und die ist ja auch in Regierungsverantwortung. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen den politischen Systemen der Schweiz und Deutschlands, weil stärkste Kraft kann man schon sein, aber von Regierungsverantwortung ist da noch lange keine Rede. Psychologisch ist ja das, was wir da erleben, eine hochinteressante Sache. Also es mag ein paar mentalitätsmäßige Unterschiede geben zwischen Schweizern und Deutschen und Österreichern. Und natürlich sind diese Unterschiede auch historisch kodiert. Aber letztlich ticken doch die Leute in unseren saturierten Wohlstandsgesellschaften alle ziemlich gleich. Das hat man ja bei dem Corona-Wahnsinn gesehen. Also man kann die Menschen mit Angst steuern und auch mit Wohlfühlangeboten. Also ich tue das Richtige, ich bin auf der Seite des Guten. Das sind die wesentlichen Impulse. Und Alexander Meschnick als Psychologe, diese Sehnsucht nach Bestätigung, die haben wir doch alle. Also was wollen wir eigentlich den Pro-Regierungsdemonstranten da in ihrem Massentaumel vorwerfen?
Also vielleicht gleich mal zur Schweiz und zu Österreich. Ich bin ja eigentlich Österreicher, lebe in Berlin. In Österreich gab es jetzt natürlich auch schon wieder Aufrufe der üblichen Verdächtigen, der jungen Grünen und so weiter, auf die Straße zu gehen und dagegen zu protestieren. Und ich darf daran erinnern, dass wir in Österreich so einen ähnlichen Fall hatten, wenn Sie sich erinnern, der sogenannte Ibiza-Skandal, als Strache auch, also der damalige FPÖ-Chef, er abgehört wurde. Und das wurde dann auch veröffentlicht, auch, glaube ich, 2 Jahre später erst, also so ähnlich wie jetzt. Und musste ja Strache zurücktreten und die Regierung ist 2019 dann auseinandergebrochen. Also da gab es einen ganz ähnlichen Fall. Was haben wir denn jetzt eigentlich sozusagen gesehen? Also wir haben gesehen, die Umfragewerte der Ampel sind ständig gesunken. Es sind, glaube ich, schon fast 80% der Wähler in Deutschland für Neuwahlen. Wir haben horrende Kosten der Energiewende. Wir haben die suizidale Einwanderungspolitik. Wir haben die Bauernproteste gehabt, dem sich auch viele andere Berufsgruppen angeschlossen haben. Und plötzlich kommt ein Treffen, das im November 23 schon stattgefunden hat, im Januar aufs Tapet. Und auch ein Theaterstück liegt schon fertig vor. Mhm. Und da fragt man sich natürlich schon, ah, das ist sehr interessant, ist das jetzt nur eine Ablenkung oder was war das eigentlich? Im Übrigen waren ja 5 CDUler dabei und nur 4 AfDler, also müsste man eigentlich die CDU verbieten. Und was wir jetzt gesehen haben, war halt ein Framing, da würde ich mal sagen, da sind alle Superlative jetzt schon herangezogen worden. Also mehr als Wannsee-Konferenz, Deportation, Auschwitz geht schon gar nicht mehr. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen abgenutzt. Aber was man dann schon merkt, und das finde ich ja das Verrückte, ist, dass es doch relativ leicht ist, die Leute zu organisieren, weil dieser Kampf gegen rechts, das ist ja sozusagen das Wellnessprogramm hier in Deutschland, dieser Kampf gegen rechts, der ist jederzeit abrufbar. Und das Verrückte finde ich aber in diesem Kampf gegen rechts, dass man die kognitive Dissonanz, wie man in der Psychologie sagt, dass die da so ganz besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Nur ein Beispiel, ich habe jetzt ein Bild gesehen bei Facebook, da sieht man so ein Paar mittleren Alters, wahrscheinlich Lehrer oder Beamte. Sie hat ein Schild mit der Aufschrift Hass ist keine Meinung. Er steht daneben mit dem Schild ganz Deutschland hasst die AfD. Ja. Also eben gleichzeitig. Ne? Das erinnert auch ein bisschen an diese Pro-Palästina-Demonstration, wo man dann irgendwelche bunten Leute sieht mit dem Schild Queer for Palestine, wo man genau weiß, diese Queeren würden unter der Herrschaft der Hamas keinen Tag überleben. Ne? Ja. Aber das steht nebeneinander und das ist sozusagen das Verrückte, dass die Leute dann wirklich zu 100.000 auf die Straße gehen. Und das ist die wichtigste Frage. Warum ist es so einfach, das abzurufen? Weil es ja total Hanebüchen ist, was da zum Teil irgendwie dann auch kolportiert wird. Ne? Aber es funktioniert.
Genau.
Und die Konservativen sind nicht in der Lage, die Liberalen oder die Rechten so viele Leute auf die Straße zu bringen. Die Linken können das.
Also genau das ist die Frage, die ich heute mal in den Mittelpunkt drücken möchte. Und eine These ist, die Menschen sind dumm. Ja, gut, aber das führt jetzt alles zu nichts. Ich denke, es ist jetzt der richtige Moment, Hermann Binkert zu hören. Denn Sie haben ja, Herr Binkert, in der vergangenen Woche mit Ihrem Meinungsforschungsinstitut INSA etwas herausgefunden, das die Mainstream-Medien von Bild bis Spiegel zum Jubeln brachte. Nämlich, Stefan Miljus hat es ja schon erwähnt, der Aufstieg der AfD sei gestoppt, hieß es. Die AfD sinke um 1,5% in der Wählergunst von 23 auf 21,5. Und das wurde, so wie ich es gelesen habe, dann als Folge der Straßendemos dargestellt. Ich weiß nicht, ob es von Ihnen so dargestellt wird, aber ich hatte zunächst mal die Vermutung, lag das nicht eher daran, dass in derselben Zeit 2 große Konkurrenten aufgetreten sind, nämlich die Wagenknecht-Partei, Bündnis Sahra Wagenknecht, und die Werteunion hat sich zu einer Partei umformiert. Hatten Sie das schon auf dem Schirm? War das in den Fragen mit drin? Denn dann würde sich ja eigentlich ein noch viel größerer Rückgang für die AfD sogar noch erklären lassen.
21,5%, was wir für die AfD ermittelt haben, ist ja kein schlechter Wert. Was meinen Sie, wie viele Parteitage die SPD veranstalten würde, wenn sie wieder auf 21,5% einmal käme? Und es ist richtig, was Sie sagen, dass es natürlich mehrere Gründe gibt, warum es mal ein kleines Auf und ein Ab gibt. Man muss ja sehen, vom Sonntagstrend, den wir jede Woche für die Bild am Sonntag erheben, das waren letzten Sonntag 22% für die AfD, hatte die AfD dann bei dem INSA-Meinungstrend, den wir ebenfalls wöchentlich für die Bild-Zeitung erheben, 21,5%. Das heißt, dass er innerhalb dieser kurzen Frist war ein halber Punkt weniger. Mhm. Das ist also eigentlich nichts, was man da jetzt als große Geschichte machen kann. Selbstverständlich haben solche Demonstrationen eine Wirkung. Sie haben das ja selber geschildert, dass das was macht, auch mit den Leuten, die jetzt vielleicht eher AfD wählen würden, die möglicherweise dann ja auch vorsichtiger sind, wenn sie gefragt werden, welche Partei sie wählen, weil man ja weiß, man will ja eigentlich nicht böse sein. Ja? Mhm. Also die grundsätzliche Botschaft, die scheint mir da immer unterzugehen, dass für die Parteien der aktuellen Ampelkoalition in Berlin noch 31% Stimmen für alle drei Parteien zusammen. Das sind 21 Prozentpunkte weniger als vor gut 2 Jahren, als die letzten Bundestagswahlen waren. Ein dramatischer Abfall. Und es gehört noch ein weiterer Punkt dazu. Wir fragen ja immer, wie die Leute sich selber politisch verorten. Mhm. Und da gab es in den letzten 2 Jahren eine deutliche Veränderung. Wir hatten vor 2 Jahren noch so eine Sache, dass um die 20%, manchmal sogar unter 20% gesagt haben, sie verorten sich rechts der Mitte. Aktuell sind es 29%, praktisch ein Anstieg um etwa 50%, also von um die 20 bis 29, eine deutliche Zunahme der Selbstverortung der Leute.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich will nochmal nachfragen, Herr Binkert, weil ich mich schon immer gefragt habe, diese Werte, die Sie da ermitteln, gerade über die AfD, das unterliegt ja einer Grundsatzproblematik, die ich so beschreiben würde, dass der Anti-AfD-Druck viele Menschen dazu führt, das gar nicht zu sagen. Ja, also die wählen vielleicht die AfD, aber sie sagen es nicht, weil, wie man ja jetzt inzwischen weiß, man einige Nachteile erfährt, wenn man dazu steht. Inwiefern können Sie das dann mit soziologisch-empirischen Methoden dann ausbalancieren? Gibt es da einen Faktor, mit dem Sie dann rechnen, dass so und so viele Leute das dann doch anders sagen? Denn Sie haben ja implizit auch, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade zugegeben, dass dieser enorme Druck in den Medien, der jetzt durch diese Massendemos auf den Straßen auch erzeugt würde, vielleicht dazu beigetragen haben könnte, dass manche eben dann doch, das erklärt dann zum Teil dieser 1,5-prozentige Rückgang, dann eben das nicht mehr zugeben.
Wobei wir bei der Fragestellung natürlich auch aufpassen, dass wir nichts suggestiv machen, dass wir versuchen, den Leuten wirklich das sehr neutral darzustellen. Sie werden auch bei Kommentierung durch mich nie hören, dass ich irgendwo sage, was sind das für Dumpfbacken, die so eine Meinung haben, egal um welche Position das geht. Weil wir machen ja nichts anderes, als dass wir die Stimmung der Bürger spiegeln wollen. Es ist auch so, dass, Sie hatten das ja mit den beiden neuen Playern, die da sind, das natürlich auch eine Rolle spielt. Selbst wenn wir jetzt die Werteunion, die Partei von Maaßen, noch nicht aktiv abfragen, ist es doch so, dass natürlich Leute unter der Rubrik Sonstiges das doch schon mit hinterlegen.
Das war sehr hoch, habe ich gesehen, über 8%. Ne?
Ja, genau. Wir haben viele Leute, die dann eben sonstige Parteien angeben. Es ist absolut was in der Stimmung in Deutschland in Bewegung.
Also, Hermann Binkert kann und würde niemals von Dumpfbacken sprechen. Das ist unser Privileg, Alexander und Stefan. Denn ich komme jetzt nochmal darauf zurück, die Meinung der Dumpfbacken, die interessiert uns dann schon. Diese Leute, die jetzt da diese Massendemos veranstalten, die mit glänzenden Augen wirklich gegen den Faschismus sind, die sich für die weiße Rose halten und ich weiß nicht was alles. Was geht in denen vor? Da waren wir eben stehen geblieben, Alex.
Wie gesagt, kognitive Dissonanz. Ich meine, vielleicht nochmal zu diesen Umfragen. Also ich finde es schon erstaunlich, aber es war auch ein bisschen zu erwarten, dass die AfD eigentlich kaum Stimmen verliert. Also auch wenn man bedenkt, was das jetzt für eine konzertierte Aktion ist von allen anderen Parteien. Ne? Alle anderen Parteien, alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, alle NGOs, alle gehen sozusagen gegen die AfD auf die Straße, aber der Effekt ist fast gegen null. Ne? Und die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, das sind übrigens dieselben Leute, die 2015 an den Bahnhöfen standen und klatschten. Das waren dieselben Leute, die bei Corona alle Querdenker und Corona-Leugner, ohne mit der Wimper zu zucken, total diffamiert, denunziert, abgewertet haben. Das sind dieselben Leute, die fürs Klima auf die Straße gehen. Also es gibt so einen festen Kern in Deutschland, ich würde dann fast so bei 10-15% im Wesentlichen natürlich alles Leute, die sich sozusagen um die Grünen irgendwie herumschauen, die du praktisch auch gar nicht mehr erreichen kannst mit Argumenten. Ne? Also wenn man den Spiegel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den neuen Titel vom Spiegel schon gesehen habt, die große Überschrift im Spiegel des neuen Titels, das sind jetzt die Wehrhaften. Mhm. Also eine Demo, die vom Verfassungsschutz begrüßt wird, von der Politik auch noch beworben und von den Medien gehypt. Ne? Also eine Staatskundgebung in bester DDR-Manier, dass man das jetzt sozusagen als mutig irgendwie sieht. Ne? Also da muss man wirklich sagen, das geht einfach nicht. Und der Stöcker, das ist einer dieser Spiegelkommunisten, hat ja auch ganz klar jetzt geschrieben, man muss die AfD-Wähler gesellschaftlich ächten. Ne? Das heißt, es gibt hier überhaupt keine Grenze der Abwertung und Denunzierung, aber es nutzt einfach auch gar nichts mehr. Ne? Natürlich in den Augen dieser Leute verhindern die ja sozusagen 1933 rückwirkend nochmal. Ne? Und es gilt halt jetzt besonders mutig, jetzt hier Haltung zu zeigen. Mhm. In Wirklichkeit sehen die eigentlich gar nicht, dass sie genau das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich glauben zu machen. Und das ist ja das Verrückte. Aber versuch mal, das zu erklären. Das geht einfach gar nicht mehr.
Genau so ist es. Also wir haben eine Situation, wo die Wähler der AfD die sichersten Wähler sind, die eine Partei hat. Keine Partei hat so viele Wähler, die sagen, ich bin mir sicher, dass meine Wahlabsicht bis zum Wahltag hält, wie die AfD. Und da kann letztlich viel passieren. Die treue Wählerschaft wird bleiben und ist ja in den letzten 12 Monaten auch enorm angestiegen. Die AfD hat heute ein maximales Potenzial, was ja an die 30% ranreicht, also mit denen, die sich's noch vorstellen können. Das ist ja doppelt so viel als das, was wir vor gut einem Jahr noch für möglich hielten, was an maximalem Potenzial für die AfD da möglich ist. Also insofern hat sich da deutlich was verändert.
Aber mich beunruhigt diese schleichende Pathologisierung, egal gegen wen sie geht, die beunruhigt mich eben schon. Also bei diesen Demonstrationen haben wir es mit einem kleinen, offensichtlich auch organisierten Ausschnitt aus der Bevölkerung zu tun. Das klingt immer nach viel, aber das ist ja nicht das ganze Volk. Aber parallel dazu, ich habe das Beispiel von dem Psychologen in Schweizer Medien erwähnt, wird einfach den Leuten, die gar nicht auf die Idee kommen, jetzt auf die Straße zu gehen, wird subtil einfach eingehämmert, irgendwas stimmt nicht mit Leuten, die da mitmachen oder die das wählen. Also ganz konkret sagt dieser Psychologe in der Schweiz, die Leute, die AfD wählen, das sind sehr verunsicherte Charaktere, die machen sich dauernd Sorgen um die Zukunft, die sind offen für einfache Lösungen, aber es fragt ja nie jemand, warum macht man sich Gedanken um die Zukunft oder Sorgen. Also es fällt nie auf, jetzt in Deutschland auf die Ampelregierung zurück, dass man sagt, ja gut, also wir haben ja allen Grund, uns Sorgen zu machen, wir sind ja wirklich ziemlich übel dran. Das wird gar nicht erst thematisiert, sondern irgendwo sind das einfach so ein bisschen schlichte Gemüter, die vor allem und jeden zusammenzucken und überall eine Gefahr sehen. Aber die Gefahr an sich, die wird nicht thematisiert. Also das ist eine Pathologisierung und durch die Medien geht das schon in die Breite. Also die Zuwächse, die sehe ich, aber im letzten Moment könnten viele doch schon zurückschrecken, anders zu wählen, ob schon die Lage desolat ist gerade in Deutschland, weil sie einfach nicht in diesen pathologischen Ecken landen wollen, denke ich.
Also dieses Framing, ich erinnere mich, das hat ja auch schon sehr gut funktioniert damals in Amerika als Erklärung des ersten Wahlsiegs von Donald Trump damals, als er Präsident wurde, haben ja bei uns alle von den Abgehängten gesprochen, ja, die ihn da gewählt haben. Das sind alles nur Loser, das ist alles White Trash, das kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Das ist ja sozusagen eine Sozialpathologisierung und das funktioniert, glaube ich, ganz gut seither.
Das funktioniert immer, klar, natürlich. Aber wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass die Leute sich jetzt noch so leicht einschüchtern lassen. Man, wir hatten ja schon ein paar Sachen in Deutschland. Erinnert euch an den Aufstand der Reichsbürger, als diese Rollatortruppe jetzt Deutschland übernehmen sollte. Das heißt, es wird ständig eine Gefahr jetzt an die Wand gemalt. Also die Demokratie ist dem Untergang geweiht und so weiter. Ich meine, das ist ja wahr, aber in einer ganz anderen Weise. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, so die Themen auch, die diese Woche irgendwie kamen, ne? Beispielsweise mit der Energieversorgung, ne? Dass die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur Halla gesagt hat, oh, das wird uns die Energiewende nun doch einen höheren dreistelligen Milliardenbereich betragen. Ne? Also 600 bis 800 Milliarden hat sie veranschlagt. Ne? Also das heißt, diese grüne Transformationsfantasie, die das Land jetzt hier in den kommenden Jahren über sich ergehen lassen muss, die kostet uns Unmengen von Geld. Und für mich ist das ja letztendlich jetzt nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Also jetzt, wo die Probleme so krass geworden sind, ne, und insbesondere die Bauernproteste, die ja nun wirklich von breiten Teilen der Bevölkerung getragen werden, das sind ja nicht nur die Bauern, die da auf der Straße waren. Seit diesen Protesten hat man wahrscheinlich jetzt auch gesucht, was kann man sozusagen machen. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Tichy hatte ja einen Artikel, wo ganz klar drin stand, dass Haldenwang, der Verfassungsschutz, von diesem Treffen irgendwie wusste und Infos an Korrektiv weitergegeben haben soll. Das musste erst nochmal verifiziert werden. Aber wenn das so gewesen wäre, also das heißt, dass der Staat sozusagen eigentlich eine staatlich finanzierte Gruppe wie Korrektiv Informationen von solchen Treffen weitergibt, dann hätte man natürlich einen veritablen Skandal. Das heißt, es wird alles gemacht,
um zu verhindern, dass die AfD oder die Opposition in irgendeiner Weise ihren Fuß auf den Boden bringt. Und ich glaube, da werden wir auch die nächsten Monate noch ziemlich viel mitkriegen. Ich meine, der Spiegel hat sie ja nicht mal erblödet. Und das finde ich ja wirklich auch krass. Das hatten wir bei Corona ja auch schon, dass inzwischen auch Kinder wieder instrumentalisiert werden. Also die Schlagzeilen wie meine Tochter weint wegen der AfD oder die SZ Angst von Kindern vor der AfD. Was haben wir denn getan? Ne? Also da werden auch noch Kinder und Jugendliche mit instrumentalisiert. Und das haben wir bei Corona ja auch gehabt, wenn Sie sich erinnern. Ne? Also da sollten ja auch die Kinder dann schuld sein, Oma und Opas Tod. Also die ziehen alle Register und ich glaube, dass bis zur Wahl im September in den drei östlichen Bundesländern dann auch alle möglichen Sachen kommen werden.
Das ist ein wichtiger Punkt, was Sie gerade ansprechen, auch wie das regional unterschiedlich gesehen wird. Ich glaube, dass manche Sachen, die im Westen noch greifen, im Osten sich nicht mehr so durchsetzen. Also im Westen sagt eine klare Mehrheit, ich unterstütze diese Demonstrationen gegen AfD, gegen rechts. Im Osten ist die Mehrheit der Meinung, man unterstützt Demonstrationen gegen die Bundesregierung. Und ich glaube auch, dass je stärker solche Sachen übertrieben werden, umso mehr kehren sie auch zurück. Also wenn man jetzt sagen würde, man wollte da eine Strategie machen, müsste man eigentlich vor so einer Strategie warnen, weil sie wird zum Gegenteil von dem führen, was man eigentlich vorhat.
Also das ist klar, dass in den Gebieten der ehemaligen DDR die Menschen gegen Regierungsdemonstrationen, von der Regierung organisierte und beklatschte Demonstrationen, die dann natürlich von den Medien auch noch entsprechend im Gleichtakt und im gleichen Ton favorisiert werden, dass die da sehr hellhörig sind. Ich habe irgendwo mal dieses Wort von einer Sehnsucht nach Weimar gelesen. Natürlich alle glauben irgendwie, wir sind so in den 30er Jahren von vor 100 Jahren. Ist da was dran? Ich meine, natürlich auf der einen Seite, man merkt, die Auseinandersetzung nimmt zu, die schlagen um sich, die Hüllen fallen, die Hemmungen fallen. Aber der Begriff, wir haben ein neues Weimar, kommt mir dann doch ein bisschen hergeholt vor. Oder wie seht ihr das?
Das ist genau dieselbe Betreibung wie in der anderen Richtung, dass hier die Wannsee-Konferenz stattgefunden hätte, 2.0. Das ist ein vollkommener Unsinn. Also was wir, glaube ich, schon sehen, und das ist aber nicht erst seit Corona, sondern seit 2015 meiner Meinung nach, dass es eine extreme Spaltung in der Gesellschaft gibt, die größer wird, die jetzt auch nochmal größer wird. Das sieht man ja schon daran, was privat sozusagen noch möglich ist. Mit wem kann man denn überhaupt noch sprechen? Jetzt ist wieder ein Thema da, wo man sozusagen Haltung zeigen muss, wo ganz klar ist, bin ich dafür oder dagegen? Ich meine, die Deutsche Bahn hat ja diesen wunderbaren Slogan gehabt, jetzt aufstehen gegen rechts, jetzt sollte man in der Bahn noch stehen, was mehr öfter muss, weil sie immer voll ist. Aber dass das sozusagen als Slogan, also jetzt muss jeder sich bekennen. Gehst du auf die Demos oder gehst du nicht? Warum gehst du denn nicht? Das heißt, diese Spaltung, die ist schon sehr, sehr groß. Vielleicht ist aber auch nur ein Punkt wichtig, das vergisst mir auch immer ein bisschen, dass ja viele dieser Gruppen, die jetzt hier auf die Straße gehen, ob das diese Jugendorganisationen sind, diese staatlich gepamperten Kultureinrichtungen, linksextreme Gruppen bis zur Antifa, die leben natürlich auch von öffentlichen Staatsgeldern. Ne? Und allein aus Selbsterhaltungstrieb haben die natürlich ein Interesse daran, dass ihre Gönner nicht verschwinden. Und eins ist schon klar, dass wenn die AfD oder mal eine sozusagen in Anführungsstrichen rechte Regierung an der Macht wäre, dann würde natürlich diese staatliche Alimentierung wahrscheinlich zurückgefahren werden. Also da gibt es sicher auch Interessen. Aber dass die Spaltung innerhalb der Gesellschaft immer größer wird, und dass es immer schwieriger wird, diesen Graben noch zu schließen, das ist für mich überhaupt keine Frage. Aber Weimar, also da sind wir noch lange nicht.
Apropos Bahn, also dieser einwöchige Streik, der ja auch dieses Wochenende, glaube ich, noch andauert und sicher auch zu dem Gefühl für Schweizer beiträgt, wir gucken uns das mal von ferne an. Das hat deswegen vielleicht gar nicht so eine große Wirkung gehabt, weil, würde ich mal sagen, phänotypisch der Streikmodus dem normalen Bahnmodus mittlerweile sehr weit angenähert ist. Ja, also dass Züge nicht fahren, das ist ja sozusagen in Deutschland mittlerweile eingepreist. Mich wundert es immer, wenn irgendein Zug irgendwo, irgendwann mal pünktlich kommt, dann ist das eine kleine Sensation.
Also du meinst, es hat gar keiner gemerkt, dass gestreikt wird?
Ja, so ein bisschen. Ne? Also sonst wäre, glaube ich, auch mehr los gewesen im Land. Also eine Woche Bahnstreik, eine Woche radikales Nichts geht mehr. Das hätte doch früher noch ein bisschen was anderes bewirkt. Jetzt ist gerade schon das Stichwort Corona ein paar Mal gefallen. Eben auch in einer Verbindung, Mentalitätsverbindung zu dem Verhalten der Leute jetzt. Und es sind natürlich auch Parallelen. Also natürlich sind das die Maskenträger und die Willkommensklatscher und so weiter sind dieselben, die jetzt wieder ganz stramm links marschieren und sich freuen, dass sie den neuen Faschismus verhindern. Aber zurück zu Corona und zurück auch in die Schweiz deswegen, zu Stefan Milius, denn da hat ein ehemaliger, muss man dazu sagen, Bundesrat, in der Schweiz heißen die dann Altbundesräte, also ein ehemaliges Regierungsmitglied, allerdings von der bösen Partei, von der SVP, sich in die Nesseln gesetzt, indem er ein Interview gegeben hat. Und da hat er schon Sachen gesagt. Also Corona sei eine Massenpsychose und Hysterie gewesen. Die Pharmabranche habe die Ängste der Menschen für mehr Profit angeheizt. Regierungen und Medien hätten das Spiel mitgemacht. Alles richtig, kann man im Kontrafunk seit fast 2 Jahren hören. Aber jetzt ist Urli Maurer, so heißt der Mann, Stefan, in der Neuen Zürcher mal richtig an die Kasse gekommen.
Ja, ich habe mich da gefühlt, wie wenn ich in eine Zeitmaschine geraten wäre, weil dieser Mann, ehemaliges Mitglied der Landesregierung, hat in der Tat eben nur das gesagt, was sich eigentlich das ganze Jahr 2023 schon bestätigt hat und was übrigens auch, um den Begriff mal wieder zu verwenden, in den Mainstream-Medien wohl oder übel auch vermeldet werden muss. Er hat nur das gesagt, also die bescheidene Wirkung des Impfstoffs im Vergleich zu den großen Versprechungen, die mit ihm verbunden waren, die Sinnlosigkeit gewisser Maßnahmen, das Übertreiben bei den Maßnahmen, das ist auch in der Schweiz inzwischen von einigen offiziellen Politikern, die bei Corona im Lead waren, bestätigt worden. Beispiel Schulschließungen, da ist der damalige Verantwortliche für die Maßnahmen hingestanden und hat gesagt, hätten wir nie tun dürfen, aber Frankreich hat es eben getan, darum mussten wir auch fast. Logik erschließt sich mir nicht, aber was soll's. Aber er hat wirklich nur das gesagt, was eigentlich schon bestätigt ist. Aber die Besonderheit ist eben, wir haben in der Schweiz, in dieser 7-köpfigen Regierung, haben wir das Kollegialitätsprinzip. Das heißt, man trägt auch Entscheide nach außen mit, die man selber nie im Leben fällen würde. Und er ist jetzt aber nicht mehr im Amt, er ist in dem Sinne befreit, hat sich auch schon während seiner Amtszeit hin und wieder ganz vorsichtig, subtil, kritisch geäußert, aber konnte nicht richtig. Und jetzt kann er hinstehen und die Wahrheiten verkünden. Und das nimmt man ihm übel, weil man gewissermaßen sagt, das ist unschweizerisch, im Nachhinein den Kollegen zu sagen, ihr habt da was falsch gemacht. Also es ist mehr so eine Kultur-Traditionsgeschichte. Aber wenn eben die Neue Zürcher Zeitung und übrigens auch andere Blätter ihm dann krude Aussagen, Verschwörungstheorien und so weiter vorwerfen, frage ich mich, wo waren diese Leute in den letzten 12 bis 18 Monaten, als eben wirklich viele der offiziellen Erzählungen rund um Corona in sich zusammengebrochen sind. Und wir sind immer noch im Stadium, wo man offensichtlich Dinge, die belegbar sind, die erhärbar sind, nicht aussprechen sollte, wenn sie dem widersprechen, was die Regierung eben 2020 bis 2022 verordnet hat. Sein Wort hat Gewicht bei der größten Partei und den Wählern der größten Partei. Also ich finde es sehr mutig von ihm, dass er es gemacht hat. Aber die Reaktion zeigt, dass die Medien noch nicht dazugelernt haben, dass sie immer noch nicht dazustehen können, dass sie eine Politik, die wirklich nicht von Evidenz gesteuert war, begleitet und gefördert haben. Und das ist ziemlich bedauerlich.
Also da schließt sich für mich die Frage an, man könnte es ja psychologisch auch so erklären, warum die Medien und auch die anderen politischen Kollegen so gereizt auf Maurer reagieren, weil sie alle wissen, dass er recht hat. Aber bei den Medien bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht sind die immer noch im tiefsten Innern überzeugt, dass das alles gerade mit Corona und so weiter seine Richtigkeit hatte.
Vielleicht ist das interessant, dass ja einfach vollkommen widersprüchliche Sätze nebeneinander stehen können inzwischen. Also, dass du in der Politik Sachen sagen kannst, wie zum Beispiel, was Scholz, die 19% Mehrwertsteuer wäre nie wieder kommen in der Gastronomie. Und es wird jetzt trotzdem gemacht. Spielt das noch irgendeine Rolle? Ich meine, gucken wir uns jetzt mal irgendwie an, was auf dieser sogenannten Wannsee-Konferenz gesprochen worden ist. Und das, was Scholz zum Beispiel, der große Spiegeltitel Scholz, wir müssten jetzt vermehrt und konsequent abschieben. In der englischen Übersetzung des Spiegels stand ja Deportation, also das Wort, an dem sich jetzt auch alle aufhängen. Es gibt diese Rückkehroffensive der Bundesregierung, die sogar in der Koalition festgeschrieben ist. Das heißt, da werden einfach diese Dinge mehr oder weniger fast identisch irgendwie gesagt, es interessiert aber einfach überhaupt niemanden. Und das ist ja für mich das Interessante und auch Verrückte, das, was ja das postfaktische Zeitalter genannt wird. Das heißt, dass eigentlich sich vollkommen widersprechende Positionen, wie das, was ich vorhin gesagt habe, ganz Deutschland hasst die AfD, Hass ist keine Meinung, dass das nebeneinander stehen kann. Und es ist mitnichten ein Beweis für einen eigenen Fehler oder Beliebigkeit. Ne? Und die meisten Menschen, so wie wir, die glauben ja noch, dass nur der als normal gelten kann, der sozusagen kohärent und logisch die Dinge durchdenkt. Vielleicht ist es heutzutage gar nicht mehr so, sondern jetzt muss man immer im Selbstwiderspruch irgendwie sein. Es erinnert ein bisschen an den Sozialismus, ne? Wo ja jede Widerlegung der Theorie auch wiederum eine Bestätigung der Theorie war. Deswegen finde ich eigentlich das Interessantere, dass vollkommen unvereinbare Dinge heute nebeneinander stehen können und die Politiker auch gar nicht mehr gefragt werden.
Es ist natürlich auch ein Machtinstrument, die Menschen zu zwingen, das offensichtlich Unlogische zu glauben, zu akzeptieren, nachzubeten, nachzusingen. Das sind ja bekannte Methoden, ne? Dass man eben diese Gefühle vollständiger Ohnmacht in die Köpfe bringt, indem man die Leute zwingt zu akzeptieren, dass das alles, was vollkommen klar ist, dass es nicht stimmt, eben doch offizielles Narrativ ist. Hermann Binkert.
Würde ich gerne als Empiriker auch nochmal eine Lanze dafür brechen, dass es wirklich notwendig ist, also ich glaube auch in Deutschland, dass man eine echte Aufarbeitung der Corona-Pandemie macht, weil es gilt ja durchaus auch daraus Lehren zu ziehen. Ich halte es für unverantwortlich, wenn man jetzt praktisch so den Mantel des Schweigens darüber legt und sagt, es darf gar nicht mehr diskutiert werden. Weil wir vorher häufig über Faschismus und so gesprochen haben, da gibt es ja diesen italienischen Philosophen, der gesagt hat, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er in Gestalt des Antifaschismus kommen. Ich glaube, da ist viel Wahrheit dabei und da muss man bei den einzelnen Themen, die wir ja heute schon durchgegangen sind, auch schauen, wo sind eigentlich solche totalitären Ansprüche, die da sind und wo ist eigentlich dieses gesamtgesellschaftliche Bewusstsein, dieser Antitotalitarismus-Konsens, der ja eine Grundlage war der Bundesrepublik Deutschland, wo ist der eigentlich am Ende geblieben? Wie diskutieren wir? Heute geht es ja nur noch um die Haltung, etwas ist gut oder böse, aber es geht eigentlich nicht mehr um die Frage, was ist richtig, was ist falsch. Ich entziehe mich praktisch jeder Diskussion, weil ich nur noch Haltungen abfrage, aber nicht mehr konkrete Politikansätze, wo ich etwas für richtig oder falsch bewerten kann.
Lieber Herr Bingert, als Sie das eben gesagt haben, und natürlich sprechen Sie uns allen aus dem Herzen, wenn Sie verlangen, dass Corona aufgearbeitet und weiterhin diskutiert werden soll und so. Wie soll es denn gehen? Wie stellen Sie sich das vor? Wie kommen wir dahin, dass die das bislang verhindern, in Politik, Medien, Gerichtssälen und wo immer auch sonst, dass die entweder aus ihren Amtssesseln gehebelt werden oder dass irgendetwas anderes passiert? Wie soll das konkret sein? Klicken dann die Handschellen?
Mir geht's gar nicht um die Handschellen. Mir geht's einfach darum, dass man daraus lernt. Ich würde jetzt niemand unterstellen, dass er aus irgendwelcher bösen Absicht irgendwas gemacht hat, sondern das Entscheidende ist, dass man erfährt, wie war es wirklich. Ist es ja im Rückblick einfacher festzustellen, was hat sich gelohnt, was war schädlich. Das kann man doch heute objektiver bewerten, als man das vor 2 Jahren bewerten kann. Und dass man auch ein Ende macht mit den Blasen. Wir haben im Jahr 2022 eine Umfrage gemacht, danach, wer kennt Leute, die an Corona gestorben sind und wer kennt Leute, die an der Corona-Impfung gestorben sind. Mhm. Und das Ergebnis war, dass die Wähler der Grünen vor allem Leute kannten, die an Corona starben und die Wähler der AfD kannten vor allem Leute, die an der Corona-Impfung starben. Und ich glaube, dass heute in diesem Abstand mal objektiv zu bewerten, wie hat eine Maßnahme geschadet, wie hat sie genutzt, das würde letztlich helfen. Ich wundere mich auch im Blick auf die Kirche, auf meine Kirche, die katholische. Man entschuldigt sich für alles Mögliche, aber im Rückblick nicht auch dafür, dass man Ostern 20 die Kirchen zugemacht hat, weil man Angst hatte. Heute weiß man, dass das falsch war. Ich fände es richtig, das auch offen so zu benennen und nicht zu denken, naja, vielleicht vergessen es die Leute wieder.
Nun hat ja das RKI damals natürlich auch alles getan, damit keine Vergleichsdaten zur Verfügung gestellt werden. Und selbst wenn es jetzt eine Evidenz gibt, das ist ja genau das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, dass man mit Argumenten, Fakten und Zahlen faktisch nichts mehr erreichen kann. Denn es ist nämlich gar nicht möglich zu beweisen, dass man Recht hat oder Recht haben wird. Und zwar nicht mal dann, wenn die Ereignisse genauso eintreten wie prognostiziert. Ne? Und bei Corona haben wir ja natürlich jetzt das Problem, man hört ja jetzt ständig irgendwie, so und so viele Sportler sterben jetzt jung an irgendwelchen Herzdingern und so weiter. Das sagen natürlich alle Corona-Kritiker, so wie ich, oh ja, das muss ja an der Impfung liegen. Ne? Die anderen behaupten natürlich wieder, das liegt an Long-Covid, das hätte gar nichts mit der Impfung zu tun. Ne?
Oder es sind Einzelfälle.
Es sind Einzelfälle. Also wie soll das sozusagen funktionieren? Also auf der Ebene, glaube ich, passiert das gar nicht.
Ja, aber ich kenne mehrere Ärzte, die geimpft haben und die heute sagen, sie würden es nicht mehr tun.
Richtig, die gibt es natürlich auch.
Da sind wir wieder beim medialen Framing. Also das, was Herr Binker gesagt hat, das leuchtet mir sehr ein, weil die Medien haben es geschafft, dass wenn du als grüner Wähler antönen würdest, du könntest allenfalls die Wirksamkeit oder die Risikofreiheit der Impfung anzweifeln, dann bist du ein Rechtsextremer. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht so. An den Kundgebungen waren auch nicht nur lauter Glatzen und Springerstiefel. Aber man hat ihnen eingetrichtert, du gehörst dann irgendwie zu dieser widerlichen rechtsextremen Ecke. Und deshalb verbietet sich ihnen unabhängig von Fakten, Studien und neuen Erkenntnissen. Es ist ihnen gar nicht möglich zuzugeben, dass etwas nicht gestimmt haben könnte, weil sie sich dann quasi, laut medialer Erzählung, in diesem Umfeld dieser unappetitlichen Leute befinden. Und das ist natürlich das Gegenteil von Wissenschaft. Also die Verpolitisierung von Gesundheitspolitik und Wissenschaft ist ein riesiges Elend, weil wir können heute nicht mehr, selbst wenn wir in der Lage dazu wären, einfach ganz ruhig, nüchtern, sachlich analysieren, was stimmt, was war nicht gut, was hat gepasst, auch für die Zukunft, weil man einfach dann in eine politische Ecke gedrückt wird. Und die Wissenschaft hat da ein Stück weit auch mitgespielt. Und das ist gerade auch für die Wissenschaft wirklich ganz eine schlechte Entwicklung, wenn man nicht mehr einfach in Ruhe forschen kann, weil wenn man das falsche Forschungsresultat hat, ist man dann plötzlich ein Neonazi. Das kann es ja eigentlich nicht sein.
Ich glaube, die Pfeile sind auch verschossen, die man im Köcher hat. Also die gleichen Vorwürfe, die man heute gegen die AfD macht, hatte man schon zu Lucas-Zeiten gegen die AfD gemacht. Richtig. Also ich erinnere mich an den damaligen CDU-Fraktionschef, der gesagt hat, er würde nicht an einer Podiumsdiskussion teilnehmen mit Herrn Lucke. Ja? Aber der Thüringer CDU-Fraktionschef hat jetzt Herrn Höcke aufgefordert zu einer medialen Diskussion. So ändern sich die Zeiten. Ja? Also mit Lucke wollte man nicht diskutieren, weil er zu radikal sei, und mit Höcke macht man das.
Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, der aber wieder spezifisch ist für den Osten, für Thüringen in dem Fall. Und da sind Sie ja auch niedergelassen, Herr Binkert. Mich würde mal als kleiner Zwischenschritt in unserer Diskussion interessieren, ich glaube, viele interessieren sich dafür, was sind denn Ihre Vermutungen? Wie stark wird das Bündnis Sahra Wagenknecht? Wie stark wird die Werteunion?
Also ich stütze mich ja nicht auf Vermutungen, sondern auf Zahlen, und wir erheben ja unsere Umfragen und sagen, die spiegeln die Stimmung zum Zeitpunkt der Erhebung. Wir machen ganz bewusst auch keine Prognosen, weil wir natürlich wissen, sobald eine Umfrage veröffentlicht ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass das Wirkung hat und Stimmung auch beeinflusst.
Klar.
Also das Bündnis Sahra Wagenknecht findet eine große Resonanz im Osten, stärker noch als im Westen. Es ist eine Projektionsfläche, Wo man noch nicht weiß, weil man auch die Leute hinter ihr nicht wirklich kennt, auch nicht die Leute, die in den Landesverbänden dann antreten werden. Aber sie hat, was wir jetzt aus den Zahlen wissen, der Leute, die jetzt uns schon sagen, sie wollen Wagenknecht-Partei wählen, dass das ein ordentlicher Querschnitt aller Parteien ist oder Anhängerschaften der unterschiedlichen Parteien, auch viele Nichtwähler, mit Ausnahme der Grünen. Also die Grünen werden am wenigsten unter der Wagenknecht-Partei leiden, weil BSW praktisch neben der AfD als zweite Anti-Grün-Partei durchgeht. Mit der interessanten Wirkung, dass wir festgestellt haben, dass wenn beide Parteien abgefragt werden, BSW und AfD, dass dann die Werte der Grünen etwas steigen, weil diese zwei anti-grünen Parteien gerade im städtischen Bereich Leute motivieren, dann die Grünen zu wählen.
Okay, gut, dann war das unser Beitrag zum gestrigen Parteitag der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht im früheren DDR-Kino Kosmos in Berlin. Und ich komme nochmal zurück. Sie hatten ja vorhin gerade gesagt, Herr Binkert, Sie glauben eigentlich, dass die meisten nicht aus böser Absicht da irgendwas mit Corona und diesen ganzen qualvollen Dingen gemacht haben. Ich gebe zu, ich bin inzwischen viel großzügiger geworden im Zuerkennen von bösen Absichten, zumindest auf der Ebene der Politik, der Medien und auch der Wissenschaft. Was in den Familien passiert natürlich, das ist ein Drama. Da haben sich einfach so Glaubensrichtungen gegeneinander aufhetzen lassen und sehr, sehr viel menschlichen, charakterlichen Flurschaden angerichtet. Jetzt bei dem Versuch, das Ganze in den Griff zu kriegen und aufzuarbeiten, stoßen wir möglicherweise bald an eine gläserne Decke, und die heißt Digitale Dienstegesetz oder Digital Services Act. Warum sage ich das so? Sie wissen alle, dass die EU da etwas ausgeheckt hat. Das tritt jetzt Mitte Februar auch in Kraft. Dementsprechend sind Desinformationen, und was Desinformation ist, das entscheidet selbstverständlich die EU-Kommission, sofort zu löschen, und nicht nur Falschinformationen, wie man es ja auch im Zusammenhang mit Corona dann immer allen Zweiflern und Kritikern, die konnten so viele Professorentitel haben, wie sie wollten, tut nichts, das wurde gelöscht. Mittlerweile ist es nicht nur die wissenschaftliche Fehl- oder Falschinformation, sondern schädliche Information. Also dieser Ausdruck, dass irgendetwas schädlich ist, der Staat legt fest, es ist schädlich und dann muss es weg. Also da kriege ich ein bisschen den trockenen Mund, Alex.
Was jetzt ja grundlegend für mich eigentlich vollkommen absurd ist, ist ja offenbar, dass man davon ausgeht, dass man jetzt als Bürger von falschen oder irreführenden Informationen vollkommen frei sein muss, ne?
Also das ist wie sozusagen ein Übel, das man irgendwie ausdilgen muss. Und das muss durch staatliche Eingriffe minimiert werden. Also ich meine, Entschuldigung, unser ganzes Leben besteht aus falschen und irreführenden Informationen. Das ist ja vollkommen Unsinn zu glauben, es gibt sozusagen nur wahre und richtige Informationen. Ne? Ich glaube, dieses Gesetz ist schon sehr, sehr lange auf dem Weg. Das geschieht sozusagen ganz im Hintergrund. In Deutschland hat man doch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja auch schon ein bisschen in diese Richtung geht. Ne? Mhm. Und soweit ich gesehen habe, ist das ja eine Art digitales Notstandsgesetz. Das heißt, die Idee ist die, dass sozusagen, wenn es innerhalb der EU zu einer ausgerufenen Krise kommt, dann können weitreichende Eingriffe in die Meinungs- und Pressefreiheit durchgeführt werden können. Das ist das Entscheidende. Dann werden sozusagen falsche Informationen in Anführungsstrichen entfernt und regierungsfreundliche Inhalte angepasst. Ne? Ein bisschen bei Twitter hat man das ja auch schon gehabt. Und da gibt es halt ein ganzes System von Warnhinweisen, Shadowbanning, Profilsperren, alles, was wir ja schon kennen. Ne? Und eine Kategorie, die fand ich besonders interessant, die lautete nämlich, dass auf demokratische Prozesse, die gesellschaftliche Debatte und Wahlprozesse eingegriffen werden muss. Das heißt, hier muss man dann vorauseilend gucken, dass die Leute eben auch in solchen Debatten, wie beispielsweise jetzt bei Corona oder Klima oder jetzt auch wieder rechts, ne, dass die auch sozusagen auf den richtigen Weg gebracht werden. Und natürlich kann das überhaupt niemand vernünftig abgrenzen, das ist ja klar. Und wenn man das schon abgrenzen will, dann müsste es öffentlich diskutiert werden und nicht in den Hinterzimmern der EU. Und das wird ganz sicher nicht geschehen. Also ich sehe halt möglichen Eingriff in die Meinungsfreiheit, die bei uns, denke ich, schon massiv bedroht ist, ne?
Nochmals herzlichen Glückwunsch, Stefan Milius, zum Schweizer sein, denn da trifft es noch alles nicht zu. Das ist ja EU-Recht, die Schweiz gehört nicht dazu. Aber Stefan, die wollen doch auch in der Schweiz jetzt da unbedingt EU werden. Also das ist ja sagenhaft, vor ein paar Jahren hätte man doch die EU nicht mit der Pinzette angefasst. Das war alles gegessen, das Volk hatte Nein gesagt und niemand wollte in diesen doch recht verkommenen Laden eintreten. Wie kann es sein, dass Schweizer Politiker jetzt da immer weiter und weitermachen?
Ich erinnere an den Einstieg in die heutige Sonntagsrunde. Wir Schweizer kommen einfach immer ein bisschen verzögert. Wir machen jeden Unsinn mit, aber wir brauchen mehr Zeit dafür. Es will in der Schweiz wirklich niemand in diese EU, außer die Leute, die glauben, dass sie dann allenfalls ein bisschen in Brüssel bei Apéro Riche sich den Wanst füllen könnten. Also das ist wirklich ein Bestreben der Politiker und das ist nicht das, was der normale Mensch will. Dabei werden wir sehr, sehr lange noch nicht sein, aber wir nähern uns ja immer an mit verschiedenen Abkommen etc. Und wir sind sehr, sehr dienstfertig, also die politische Ebene in allem nachzuvollziehen. Und wenn wir diesen Digital Act nehmen, ist gar keine Frage, dass die Schweiz dann das auch als Vorbild nehmen wird und sagt, ja, also sowas brauchen wir auch. Wir hatten bei uns auch schon Politiker, die von einer Art Wahrheitsministerium geträumt haben. Den Begriff haben sie dann natürlich in Abrede gestellt, aber es lief darauf hinaus. Und das Problem ist, ich störe mich gar nicht so sehr daran, dass Politiker oder politische Behörden so etwas wollen. Die wollen immer ihre Macht absichern und Risiken ausräumen und unliebsame Kritiker mundtot machen. Das ist okay, das machen sie, das ist ihr Spiel. Aber mich erschüttert, wie wenig Gegenwehr kommt von den Leuten, dass die Leute nicht kapieren, was das für sie bedeutet. Ich möchte den Vergleich machen mit Videokameras im öffentlichen Raum. Ist in der Schweiz immer wieder ein Thema. Wenn das geplant ist, irgendwo in einer Stadt, dass der öffentliche Raum großflächig mit Videokameras überwacht wird, dann sagen die meisten Leute, das ist völlig in Ordnung, weil ich mache ja nichts Falsches. Also ich bin ja nicht das Opfer dieser Maßnahme. Was sie aber dabei völlig vergessen ist, dass die Leute, die Videokameras installieren, auch die Leute sind, die diese Regeln laufend aktualisieren und anpassen. Das heißt, irgendwann in naher Zukunft kann auch etwas unter strafbar oder moralisch nicht richtig fallen, was diese Leute, die heute keine Gegenwehr leisten, eben gerne machen würden. Also dieses Feld wird da dauernd ausgeweitet. Das ist so eine Scheinsicherheit, dass man denkt, das trifft nur die Bösen, ich bin da nicht betroffen. Und bei der Eingrenzung von der Meinungsfreiheit im digitalen Raum muss man sich bewusst sein, schon morgen kann das, was man heute selbstverständlich sagen kann, unterschädlich fallen. Das ist ja sowieso ein schwammiger Begriff. Was schadet dem Staat bitte? Dem Staat schadet freie Rede ganz bestimmt nie. Also ich bin wirklich beunruhigt darüber, wie die Leute das einfach zur Kenntnis nehmen und sich nicht wehren. Dass es die Politik versucht, das ist selbstverständlich.
Das ist ja wie beim Bargeld, nicht? Da ist auch die Argumentation, ja, wer nichts zu verbergen hat, der muss sich ja nicht so anstellen, wenn es eben mit dem Bargeld jetzt zurückgehen soll. Gut, kommen wir zu einem anderen Punkt. Vielleicht interessiert Sie das, Herr Bickert, besonders. Haben Sie schon mal den Begriff Gehsteigbelästigung gehört?
Ja, ich habe die Berichte auch gehört. Ich finde das furchtbar, diese Menschen, die sich für den Schutz des Lebens einsetzen, da praktisch zu versuchen, das zu unterbinden, wie ich sowieso glaube, dass man da ein völlig falsches Framing macht mit Recht auf Abtreibung. Es geht um das Lebensrecht ungeborener Kinder und Lebensrecht in jeder Phase der Entwicklung. Ich halte dieses Thema Schutz des Lebens einen ganz zentralen Punkt. Und Sie merken bei allen Debatten, die wir jetzt auch heute schon hatten, das scheidet sich sehr häufig an dieser Frage, wie stehe ich eigentlich zum Lebensrecht und zur Würde des Menschen?
Wir müssen es vielleicht ein bisschen erklären, weil ich habe ja nur Gehsteigbelästigung gesagt und ich gebe zu, als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich eher an Messermänner und an das ungute Gefühl, wenn sie so nachts auf einer Straße entlang gehen und dann sehen sie da so zwei, drei Gestalten auf dem Trottoir ein bisschen weiter vorne, dann wechseln sie lieber die Straßenseite von wegen Gehsteigbelästigung. Aber das ist keineswegs gemeint, sondern gemeint ist, und das mündet jetzt eben in einen Gesetzesentwurf und um den geht's, gemeint ist, dass Demonstranten vor Abtreibungsberatungsstellen, wie das so schön heißt, ihre Meinung kundtun, weil ja im öffentlichen Raum natürlich mittlerweile so eine Abtreibung ist super und muss man machen, Stimmung vorherrscht und die wollen dann ein bisschen noch auf diejenigen einwirken, die da eben zu diesen Beratungsstellen gehen und die finden auch das Treiben dieser Beratungsstellen verwerflich. Und dazu gehören Sie auch als gläubiger Katholik, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, wo würden Sie sagen, ist die Grenze? Weil es wird ja auch immer das Schreckgespenst von militanten Abtreibungsgegnern und dann werden irgendwelche Fälle aus Amerika genannt. Wo sehen Sie im Augenblick diese Diskussion?
Also für mich wäre eine Grenze überschritten, wenn das eine Nötigung wäre, wenn da eine Blockade wäre. Also das, was jetzt die letzte Generation macht, das ist Nötigung. Wenn Leute vor Abtreibungskliniken oder vor Beratungsstellen beten und versuchen einfach, ja, Lobby zu sein für die Schwächsten, also für die Kinder, denen das Lebensrecht genommen werden soll. Das ist praktisch ein Eingriff in die Meinungsfreiheit, dass man da nicht entsprechend davor warnen kann und eben Lobby sein kann für die Schwächsten.
Wie ist die Lage eigentlich in der Schweiz in Sachen Abtreibung?
Wir haben ganz einen aktuellen Fall jetzt gerade in meinem Lebensraum, wo es darum geht, dass eine Stiftung, die Beratung für schwangere Frauen macht, mit dem Fokus darauf, wie könnten sie das Kind allenfalls behalten, also dass man das quasi stützt mit einem Beratungsangebot, dass die keine Steuerfreiheit erhalten. Also Spender können ihr Geld quasi nicht via Steuer abziehen, wie das sehr viele Stiftungen können. Und das hat der entsprechende Kanton St. Gallen abgelehnt mit der Begründung, ja, also das sei ja irgendwie eine komische Geschichte, es müsse Entscheidungsfreiheit geboten werden, etc. Aber wenn du eine Stiftung hast, die explizit dir ganz viele Broschüren gibt, wo du am besten, am elegantesten und am schnellsten abtreiben kannst, dann bist du steuerbefreit. Und das zeigt ein bisschen, in welche Richtung das es geht. Also es ist auch wieder verpolitisiert worden. Wieso soll eine Beratungsstelle, die den Fokus darauf legt, zu sagen, wie könntest du allenfalls die Probleme aus der Welt schaffen und das Kind eben doch behalten, dass die irgendwie als IGIT gilt, aber jeder, der dich beim Wunsch nach Abtreibung, beim spontanen Wunsch unterstützt, ist irgendwie fördernswert. Also es geht auch bei uns schwer in diese Richtung.
Man nimmt den Schwangeren ein Beratungsangebot, das sie nutzen können. Ja. Also das ist letztlich der entscheidende Punkt. Es muss ja niemand hin, aber die, die hingingen, denen soll die Möglichkeit genommen werden.
Das ist alles natürlich unter der verklärenden Glocke der Liebe zu sehen. Und auch wenn die Brücke jetzt für den Moderator sehr, sehr brüchig wird, versuche ich es trotzdem mal. Denn es gibt ein paar Liebesfälle, die mir aufgefallen sind, die für Schlagzeilen gesorgt haben in dieser Woche. Und zwar im Berliner Rathaus. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass der regierende Bürgermeister und seine Bildungssenatorin ein heimliches Liebespaar waren. Jetzt haben sie sich großartig geoutet. Alle applaudieren, die Medien sind froh. Nun muss man natürlich sehen, also der regierende Bürgermeister ist Chef einer Senatorin. Beide sind in der CDU selbstverständlich aktiv gewesen und weiterhin haben sie sich da in diesem Konrad-Adenauer-Haus in der Zentrale wahrscheinlich kennengelernt und verlustiert. Aber jetzt kommt es also heraus und die Sache ist doch heikel. Also ich bin ja nicht gegen Liebespaare, aber wenn der eine Chef über das politische Handeln der anderen Chefin zu befinden hat. Und jetzt kommt der Clou. Deren direkte Büroleiter, nämlich der Chef des Leitungsstabs der Staatskanzlei, als auch die Leiterin der Bildungsverwaltung, die sind auch ein Paar. Das kam jetzt auch gerade raus. Und auch beide aus der CDU-Bundesgeschäftsstelle und beide auf Wunsch ihrer jeweiligen Chefs ernannt worden mit Gehältern von über 8000 Euro. Ist das nicht ein herrlicher Sumpf? Das übertrifft ja fast den Greichen-Clan, oder?
Ja gut, Berlin war immer schon ein Sumpf. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie groß was Neues irgendwie wäre. Ich meine, ich bin jetzt kein Spezialist für Berliner Liebesleben von Politikern. Ich glaube, diese Geschichten haben wir überall. Es gibt eine Vetternwirtschaft, es gibt natürlich sowas wie Abhängigkeiten, die dann auch vielleicht ausgenutzt werden können.
Aber ich finde, es laufen andere Dinge in dem Land schlechter. Berlin ist sowieso ein Failstate. Also ich meine, ich lebe hier schon seit 30 Jahren. Ich beobachte das ja auch schon seit Jahrzehnten. Da ist für mich eh schon alles verloren. Aber ich glaube, wir haben andere Probleme als das Liebesleben von irgendwelchen CDU-Politikern.
Da muss man echt schon ein dickes Fell haben, wie du offensichtlich, weil ich finde das Schockierende daran, dass offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein vorherrscht, dass man auch das einfach so macht. Denn in jeder Firma, wo so etwas vorkommt, das wissen wir ja alle, sind die Compliance-Regeln doch so, dass es sofort heißen würde, einer von beiden muss gehen.
Richtig, aber in der Politik gelten ja andere Regeln, wie du weißt. Also in der Firma musst du auch gucken, dass du keine miesen Zahlen schreibst.
Also an mir ist diese Romanze völlig vorbeigegangen, weil ich immer noch unter Schock stehe, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach offenbar eine neue Frau gefunden hat.
Ja.
Ich finde das viel entsetzlicher, frei von jedem Filz, aber die Vorstellung, die wird mich noch viele, viele Tage im Bann halten.
Es ist nicht frei von jedem Filz, das ist ja eine ehemalige Zeit- und Spiegelredakteurin. Ne? Also das finde ich schon interessant. Wohl meine liebste Liebesbeziehung war eigentlich Lindner, der sich in die Bauern verliebt hat und sich dann auf dem Traktor gezeigt hat mit Gummistiefeln für 200 Euro und auf der falschen Seite vom Traktor irgendwie eingestiegen ist. Das fand ich großartig irgendwie. Und wie hat er das begründet, dass er auch ein Bauer ist, seine Frau hat nämlich ein Pferd. Das fand ich irgendwie eigentlich die schönste Liebeserklärung an die Bauern diese Woche.
Gut, dann ist die letzte Liebeserklärung für heute und die skandalöseste wahrscheinlich die, dass irgendein CDU-Politiker sich offen gezeigt hat für eine Zusammenarbeit mit der Linken. Also, Herr Binkert, um die AfD zu verhindern, soweit sind wir mittlerweile, sagen die, okay, wir lieben die Linken, wir lieben euch doch alle.
Also ich glaube, es wäre für die CDU tödlich, ist vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr schädlich, wenn sie Linksbündnisse weiter eingeht. Deshalb wird das Jahr 2024 ein Entscheidungsjahr für die CDU. Und da ist auch wieder der Bogen geschlagen nach Berlin und zu Herrn Wegner. Man kann nicht mit einem bürgerlich-konservativen Profil antreten, den Leuten Inhalte versprechen und dann anschließend nach der Wahl Bündnisse eingehen, in denen man das Gegenteil von dem macht, was man im Wahlkampf versprochen hat. Wenn in diesem Entscheidungsjahr 2024 die CDU in diesen ostdeutschen Landesverbänden nach der Wahl Bündnisse ausschließlich mit Linksparteien eingeht, meine ich jetzt auch Grüne, Linke, dann wird das im Blick auf die Bundestagswahl kein gutes Ende haben. Insofern werden die Wahlen spannend, aber noch spannender wird sein, was sich nach den Wahlen ergeben wird.
Glauben Sie nicht, dass das einfach ein taktisches Manöver ist? Also meine Theorie ist ja immer, dass es, wenn irgendwann im Osten zu einer Koalition CDU, AfD kommen wird und dass das also im Moment, wo gerade alles so aufgeregt ist, vielleicht auch ein bisschen so wahltaktisch ist, dass man sich jetzt da so äußert.
Das mag alles sein, ich glaube nur für die Wähler. Da nimmt man ja das schon so, wie das gesagt wird. Da sagt man nicht, na ja, die sagen jetzt, wir machen mit den Linken und meinen damit, wir können auch mit den anderen, sondern warum sollte man das denn nicht ernst nehmen? Ja? Hm. Und das war ja der CDU-Politiker Moring aus Thüringen, der das gesagt hat, der schon nach der letzten Landtagswahl in Thüringen das als Option gesehen hat, mit der Linkspartei was zu machen. Also insofern, ja, es kann Taktik sein, aber man sollte sich auch nicht über Gebühr taktischen Erwägungen hingeben.
So, dann war das alles, was zu sagen war in dieser Sonntagsrunde am 28. Januar 2024. Und mir bleibt zu danken Hermann Binkert, Alexander Meschnick und Stefan Milius für die Diskussion. Und danke nochmals, liebe Kollegen vom Fokus, für diese bühnenreife Selbsterniedrigung, die ihr heute veröffentlicht habt. Wir werden euren Artikel vielleicht mal in einer szenischen Lesung in einem großen Berliner Theater präsentieren oder als große Oper komponieren. Also das Heft mit eurem dreckigen Artikel ist jedenfalls für Sammler und Liebhaber in unserem Shop erhältlich. Und Ihnen, liebe Hörer, danke ich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung natürlich. Und jetzt wende ich mich mal kurz noch an diejenigen unter Ihnen, die sich für eine Investition in die Kontrafunk AG interessieren. Wir werden den Kreis unserer bisher 71 Aktionäre in diesem Frühjahr nochmal planmäßig vergrößern. Und wenn Sie sich an diesem Schritt beteiligen wollen, mit einer Einlage zwischen 25.000 und 100.000 Schweizer Franken, dann können Sie sich ab jetzt bewerben und die Zeichnungsunterlagen und den Geschäftsbericht bei mir anfordern unter info@kontrafunk.radio. Der Kontrafunk ist das Medienunternehmen mit den größten Wachstumsraten. Selbst der Fokus schreibt über uns. Wir sind die Stimme der Vernunft, der Freiheit und des Mittelstands. Ein Radio frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Aber das wissen Sie ja alles selber. Wir sind eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht Und wenn Ihnen der Kontrafunk am Herzen liegt und Sie über etwas Kapital verfügen, dann haben Sie in den nächsten Wochen die Möglichkeit, bei uns Anteilseigner zu werden, und zwar auf eine garantiert diskrete Weise. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag.